Und den wievielten haben wir denn heute eigentlich? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem wieder gesunden Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und La an der Theier. Jo, den wievielten haben wir? Also wenn ich jetzt da unten auf meinen Bildschirm schaue, leuchtet mir der 24. Februar entgegen. Das Witzige dabei ist, man könnte auch sagen, wir sind eigentlich Anfang März. Und wieso? Worum geht's? Na, es geht um die einfache Frage, wie viel der Isheit eigentlich? Nun, früher mal gab's den sogenannten julianischen Kalender. Das lernen wir alle noch in der Volksschule. Irgendwie so alle 4 Jahre gibt's ein Schaltjahr und das wissen die meisten Leute. Und jetzt hat das Ganze ein bisschen ein Problem. Nämlich das Problem war Ostern. Und deswegen ist es auch ein theologischer Freitag. Nun, der julianische Kalender hat nicht ganz gestimmt. Schön langsam haben sich die Jahreszeiten begonnen, durch den Kalender zu verschieben. Wir alle wissen, eigentlich sollte Frühjahrsbeginn der 21. März sein. Das heißt, da ist also die sogenannte Tag- und Nachtgleiche. Nun, das war nicht mehr gegeben, so alles überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Und deswegen gab es dann diesen Papst, der ist in dem Fall Gregor, und dieser Mensch war ein sehr gescheiter Mensch, der hat, und deswegen geht es darum, am 24. Februar 1582 ein Schriftstück erlassen, und päpstliche Schriftstücke heißen Bulle. Das heißt einfach so. Das hat jetzt nichts mit einem Rindficht zu tun, das heißt einfach so. Und in dem hat er einen neuen Kalender erklärt. Und zwar ist der ganz große Gag dabei folgender gewesen, dass man schlicht und ergreifend 10 Tage gestrichen hat. Es war so, dass auf den 4. Oktober des Jahres 1582 der 15. Oktober gefolgt ist. Das heißt, der 5. bis 14. war einfach weg. War einfach gestrichen und auch hoher war. Und dann ist er noch auf eine ganz tolle Idee gekommen, nämlich die Tatsache, dass man eigentlich das Jahr mit dem 1. Jänner beginnen könnte. Nun, ich werde nachher dann erklären, warum das theologisch wichtig ist. Es hatte aber auch noch eine ganz nette andere kleine Bedeutung. Er lebte ja bereits nach der Reformation und hat sich doch jetzt heute den evangelischen Ans eine. Ich werde nämlich ab sofort erreichen, dass die 10 Tage hinter der Zeit her sind. Und das war keine dumme Idee. Und das hat sich auch ziemlich ausgewirkt. Und die Evangelischen haben sich furchtbar aufgeregt, diese Trotteln von Katholiken, ne, denn den Kalender kennen sie in Ruhe lassen, jetzt haben wir so lang, eben schon 1582 Jahre, diesen Kalender und überhaupt sind das Trotteln und so weiter und so fort. Das Problem war aber, dass sie dann plötzlich mit Ostern ein Problem gekriegt haben, und zwar ein ziemlich blödes Problem, nämlich Ostern ist ihnen dann plötzlich im schon fast Sommer gelandet. Jo, jetzt haben sie sich ja so ganz lang aufgeregt über die bösen Katholiken. Und irgendwann einmal ist ihnen das doch gewaltig auf die Nerven gegangen und dann haben sogar die Evangelischen gesagt, na gut, wenn's halt so ist, dann müssen wir halt auch. Und haben daraufhin erklärt, gut, im Jahr 1700 nehmen wir diesen depperten katholischen Kalender, der hieß damals schon der gregorianische Kalender, und machen halt auch mit. Nur die waren jetzt schon so weit hinter der Zeit, die mussten da nicht 10, sondern gleich 11 Tage streichen. Der Sinn dieser ganzen Aktion bestand genau in einem einzigen. Es sollte wiederum der 21. März der Frühjahrstag sein, also der Tag der Tag- und Nachtgleiche, wo der Tag und die Nacht gleich lang sind. Astronomisch ausgedrückt, wo die Sonne durch den Frühjahrspunkt hindurchgeht. Und das war sehr, sehr wichtig, weil irgendwie auch diesem Gregor und allen Theologen eigentlich klar war, Ostern muss im Frühjahr liegen. Das muss sein. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders, und zwar deswegen, weil es eine innere Dynamik dieses Festes gibt. Wenn es um das Sterben und die Auferstehung geht, dann war immer eines völlig klar, das muss irgendwo dort sein, wo die Saat aufgeht. Das muss im Frühjahr sein. Auferstehung passt einfach vollkommen unmöglich hinein in den Sommer. Das ist einfach ein Blödsinn. Im Sommer ist heiß und da sind die Felder und da wächst schon alles und so. Da geht nichts auf. Das passt nicht. Und eben durch einen zunächst mal Rechenfehler des julianischen Kalenders war da eben die Zeit verschoben. Also schlussendlich hat sich die ganze Welt schön langsam diesen gregorianischen Kalender angeschlossen aus dem ganz einfachen Grund, weil er genial ist. Um nochmal ganz kurz zu sagen, dann kann man vielleicht auch jemanden beeindrucken, wie dieser gregorianische Kalender funktioniert. Ganz einfach. Alle 4 Jahre, wenn die Jahreszahl durch 4 ganzzahlig teilbar ist, dann gibt es einen 29. Februar. Also wir haben das Jahr 2012, das ist ganzzahlig teilbar und wir haben einen 21. Okay, passt. Jetzt ist natürlich auch das Jahr 2000 wie auch das Jahr 2100 auch durch 4 ganzzahlig teilbar. Jetzt kommt aber Ausnahme und die heißt, wenn es ein 100er Jahr ist, dann gibt es kein Schaltjahr, dann gibt es also nur an 28. Februar. Es sei denn, jetzt wird's knackig, dieses Jahr, muss jetzt ein 100er Jahr sein, ist ganzzahlig durch 400 teilbar. Dann und nur dann gibt es auch in einem 100er Jahr einen 29. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach zu begreifen, wenn Sie es sich noch einmal anhören, selbst wenn Sie es jetzt noch nicht sich gemerkt haben, wissen Sie es, ah, so geht es, das passt. Und damit ist er ruhig. Dann verstehen Sie jetzt auch, warum Sie, wenn Sie sich zum Beispiel irgendeine Digitaluhr kaufen, meistens dabei steht, ewiger Kalender, ist natürlich einprogrammiert, und zwar witzigerweise bis zum Jahr 2100. Abgesehen davon, dass die meisten Digitaluhren bis zu diesem Zeitpunkt nicht halten werden, weil sie wahrscheinlich die ICs drinnen korrodieren, ist klar, die haben keinen echten gregorianischen Kalender drin, sondern die funktionieren noch immer nach dem alten julianischen, das heißt einfach die Viererregelung. Dann wird diese Uhr, wenn sie es dann überhaupt noch gibt, wenn die dann noch immer funktionieren sollte, um einen Tag verschoben sein. Punkt, um den es in Wirklichkeit ging, war was anderes. Ostern im Frühjahr. Ostern im Frühjahr. Und warum? Passa. Christus wird am Passalamm, ist das Passalamm. Das Passalamm, das Blut, das vergossene Blut, das Opferlamm. Und das gehört ganz eindeutig in den Frühjahr hinein. Und dieses Frühjahr ist etwas sehr Wesentliches gewesen damals. Aus dem einfachen Grunde, weil damals die Herden aufgebrochen sind im Frühjahr. Sie sind von den Winterweiden zu den Sommerweiden gegangen. Das hängt mit den Regenfällen dort zusammen. Und die Hirten hatten ganz, ganz große Angst. Und ihre Angst war so groß, dass sie, bevor sie gegangen sind, dem alten heidnischen Glauben nach, eines ihrer Tiere geopfert haben. Sie haben Holzstangeln, wo also vorher der Pferch drinnen war, wo man über Nacht, damit also die Wölfe und sonstige Raubtiere sich nicht auf die Schaft draufhauen, haben sie ein paar von diesen Holzpfosten in der Erde drin lassen und haben das Blut des Opfertiers auf diese Pfosten draufgestrichen. Das war in der damaligen Zeit eine gute Idee, denn man war felsenfest davon überzeugt, dass die Unheilsbringer, die Krankheitsdämonen, jene, die dann, was weiß ich, ein Schaf irgendwo an der Felswand oben schubsen, die Krankheiten über die Menschen bringen, dass die so fasziniert sein werden von diesem Blut, dass die sich so wie die Fliegen rings um ein Blut oder ein Stückchen Fleisch versammeln werden und die werden dort fressen und sagen, ma, super, jetzt haben wir da Festmahl. Und währenddem die sich da den Bauch vollhauen, ist die Herde davon, sind die Menschen davon und nicht, und dann kommen diese Dämonen, stehen ganz deppert da und denken sie, hey, wo sind denn die Leute alle? Und damit ist es gesichert gewesen im damaligen Glauben, dass man gut die Sommerweide erreicht, weil dieser Weg ja real gesehen natürlich gefährlich war. Natürlich, wenn es eine ganze große Herde treiben muss, da kann immer was passieren, wird höchstwahrscheinlich auch immer irgendetwas passieren. Das ist der ursprünglichste Peschachbrauch. Später dann wird das literarisch überarbeitet, dann wird es mit der Flucht aus Ägypten zusammengebracht. Da ist es dann das Blut des Opferlamms auf die Türpfosten gestrichen werden muss, Pfosten, um den Würgeengel vorbeigehen zu lassen. In Wirklichkeit eine Umarbeitung einer ursprünglich heidnischen Glaubens. Der Würgeengel geht vorbei, der wird abgeschreckt, so wie es früher genau umgekehrt war. Die Krankheitsdämonen, die Unglücksbringer, die kreisen dann daher um das vergossene Blut und kommen den Menschen nicht nach, weil sie von dem Blut so fasziniert sind. Aber es ist eine erster Hinblick auf das, was natürlich auch für uns jetzt gerade begonnen hat, nämlich die Passionszeit Christi. Das Blut, das geopfert wird. Ja, Christentum ist wirklich eine blutige Religion. Sie beginnt, besser gesagt, mit Blut, das vergossen wird, auf das ja alles Furchtbare sich auf diesen einen stürze. Ein uraltes Denkschema. Und zwar kein dummes Denkschema, weil es irgendwie in uns drinnen ist. Alles Furchtbare stürzt sich auf dieses eine Opfer, auf diesen einen Menschen in dem Fall, und wird von diesem dann mit hinunter in das Reich des Todes gezogen. Ein Opfer. Ein Opfer, damit das Unglück so fasziniert ist von diesem Opfer, dass sich alles Unglück, alles Schmerz, alles Leid darauf stürzt. Haben Sie mitgehört? Weil ich weiß doch, dass wir Menschen so sind, wie wir sind. Wir glauben immer, dass es Unglück gäbe, dass es Mächte gibt, die sich gegen uns verschwören, dass es Unwägbarkeiten und Unbeherrschbares gibt. Ja, genau das. Das glauben wir, und wir gehen mit allen möglichen eigenartigen, abergläubischen Dingen damit um, von irgendwelchen Glücksbringern im Auto über irgendwelche Glücksbringer, die wir Kindern mitgeben, die eine ferne Reise antreten und so weiter und so fort. Und da wäre doch mal eines festzuhalten, weil wir uns immer mit unserem eigenen Unglauben, mit unserem eigenen Aberglauben auseinandersetzen müssen. Peschach, Opfer, dieses alles, was wir so sehr fürchten, das Unglück, das Dämonische, das Nichtbeherrschbare, all das stürzt sich auf dieses Blut Christi, und wird in die Unterwelt mit hineingezogen. Ja, meine Lieben, in Wirklichkeit sind Sie befreit. Sind Sie befreit von allem, was da Unglück ist, was sich böse anfühlt, was mächtig wird über Sie. Das wird im Neuen Testament immer wieder betont, aber witzigerweise heute kaum gesagt, weil wir doch angeblich alle so aufgeklärt sind und nicht mehr an das Unglück, nicht mehr an das Dämonische glauben. Nur heute mit 23 Glücksbringern an uns selber herumrennen und unsere Wohnungen mit was weiß ich was ausstaffieren, bis hin zum Traumfänger und was weiß ich welche ängstlichen Aktionen setzen. Peschach, Frühjahrsfest, Fest des Aufbrechens, wo man ohne Unglücksdämonen, wo man ohne Mächtigkeiten, die sich gegen einen verschworen haben, aufbrechen kann und das Unglück zurücklassen kann. Peschach, Ostern, Befreiung, behütet sein und geschützt sein. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.